Frankreich, 1720 bis 1815. Weiter geht es auf unserer Zeitreise zu unseren französischen Nachbarn, die ebenfalls auf eine lange Geschichte mit gescheiterten Geldexperimenten, Inflation und Hyperinflation blicken können. Aufstieg und Fall. Frankreich arbeitete zeitgleich mit den Niederlanden an seiner kolonialen Herrschaft. Im 17. Jahrhundert begannen die Franzosen, Kolonien in Nordamerika, der Karibik, Afrika und Indien zu errichten. König Ludwig XIV., auch bekannt als Sonnenkönig, hatte wie keiner seiner Vorgänger das französische Territorium ausgedehnt. Sie werden es ahnen, er investierte enorme Summen in Kriege, aber auch in Kunst und Kultur, was Frankreich zu seinen Lebzeiten zum kulturellen Zentrum Europas und der Welt machte. Nach seinem Tod 1715 hinterließ er Frankreich mehr oder weniger insolvent. Allein die jährlichen Zinsforderungen auf die Schuldenberge überstiegen die Steuereinnahmen des Staates. Der übertriebene Staatshaushalt wurde durch eine extreme Entwertung der Münzen finanziert. Der Livre hatte über die Jahrhunderte 99% seines Silbergehaltes verloren. Einmal mehr zeigt sich, ausufernder Imperialismus mit einem überquellenden Staatshaushalt sind nur durch Geldentwertung zu finanzieren, was früher oder später immer in einem Untergang der Währung endete. Erstes Papiergeld in Frankreich. In ihrer Verzweiflung ließen sich die Franzosen 1716 auf das erste Papiergeld-Experiment ein. Nachdem Frankreich durch die Kriege Ludwigs XIV. Finanziell ruiniert war, setzte sein Nachfolger Philipp von Orléans zahlreiche Reformen um die Bürokratie abzubauen und die Wirtschaft zu fördern. Anfangs zeigte das eine starke positive Wirkung. Meist ist es ja schon ausreichend, die wirtschaftliche Freiheit wiederherzustellen und von der Regierung eingeführte Regularien abzuschaffen. Eine der weniger glorreichen Ideen von Philipp war allerdings die Partnerschaft mit dem Schotten John Law. Diese bekam 1716 die Erlaubnis zur Errichtung einer privaten Kreditbank, die aufgrund ihres Erfolges kurze Zeit später in eine Staatsbank umgewandelt wurde. Diese Bank gab Zettel, Papiergeld, aus, die eigentlich durch den Grund und Boden des Landes gedeckt sein sollten. Tatsächlich jedoch nutzte der Staat die Gelegenheit, deutlich mehr Papiergeld in Umlauf zu bringen, als durch Land gedeckt war. Zeitgleich mit seinem Bankzettel-Experiment gründete John Law die Mississippi Company, eine Gesellschaft zum Handel von Aktien, die die Kolonisierung Kanadas und der Länder am Mississippi verfolgte. Die Kombination aus unendlich verfügbarem Papiergeld und dem wirtschaftlichen Potenzial der neuen Kolonien führten zu einem massiven spekulativen Boom. Innerhalb kurzer Zeit kletterten die Aktienkurse der Mississippi Company von 500 auf über 14.000 Livre. Jedoch stellte sich alsbald heraus, dass die neuen Kolonien keineswegs das erhoffte Eldorado waren. Immer mehr Investoren wollten ihre Aktien und das Papiergeld in Münzen umtauschen, mussten aber feststellen, dass nicht genügend Edelmetalle vorhanden waren. Der Staat griff zu extremen Maßnahmen. Achten Sie in den kommenden Jahren darauf. Ähnliche Maßnahmen wird man 300 Jahre später genauso erfolglos wieder ergreifen. Verbot von Edelmetallbesitz und strikte Kapitalverkehrskontrollen. All das half nichts, und Frankreich kehrte nach dem Scheitern von John Laws Geldexperiment 1726 zu einem Münzstandard zurück. Dies war ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte des Geldes, da er die Risiken eines nicht durch Edelmetalle gestützten Währungssystems offenbarte und zu einer allgemeinen Skepsis gegenüber dem Konzept des Papiergeldes führte. Der Weg zur Französischen Revolution. Die Französische Revolution ist in gewisser Weise ein historischer Denkzettel im Hinblick darauf, dass eine repräsentative Demokratie und Inflation Hand in Hand gehen. Gewählte Volksvertreter werden immer versuchen, ihre Chancen auf eine Wiederwahl zu erhöhen, indem sie die auf Schulden basierenden Wahlversprechen erfüllen. Dieser Zyklus führt zu stets weitreichenderen Maßnahmen, die immer mehr Schulden zur Folge haben, und so nimmt die Inflation langsam Fahrt auf. Leider lernte auch Frankreich vor 250 Jahren nicht aus seinen Fehlern und türmte in kürzester Zeit weitere enorme Staatsschulden an, die den Staatshaushalt in eine extreme Schieflage brachten. Die Verwicklung der Franzosen in den amerikanischen Bürgerkrieg gab dem Staatshaushalt den Rest. Der Unmut über ausufernde Staatsausgaben, Schuldenberge, Vermögensungleichheit und Korruption mündete in der Französischen Revolution. Der Staat war pleite, hohe Zinsen auf Staatsschulden fraßen die Steuereinnahmen auf und die Ungleichheit nahm abstruse Züge an. In Frankreich besaßen kurz vor der Revolution von 1789 die reichsten 10% der Bevölkerung etwa 90% des gesamten Vermögens, während die obersten 1% sogar 60% des Vermögens hielten. Die Schweizer Bank Credit Suisse veröffentlicht jedes Jahr einen globalen Wohlstandsreport. Die Zahlen von heute erinnern stark an 1789. Trotz der klaren Vorzeichen wurde die Aristokratie größtenteils von der Revolution überrascht und konnte bis zuletzt nicht glauben, was passierte. Revolutionen erwischen Staaten meist überraschend. In der einen Woche scheinen die Dinge ihren üblichen Lauf zu nehmen, in der nächsten steht die Bastille in Flammen. Es ist schwierig, den genauen Punkt vorherzusagen, wann für die 90%, die kaum etwas besitzen, das Fass überläuft. Eine massive Ungleichheit ist aber mit Sicherheit einer der Faktoren, der irgendwann dazu führt, dass die breite Masse schlichtweg nichts mehr zu verlieren hat und im wahrsten Sinne des Wortes auf die Barrikaden geht. Die Wut entlud sich im absoluten Chaos und Terror. Tausende verloren ihr Leben, sogar der König selbst landete auf dem Schafott und verlor seinen Kopf. Doch gehen wir nochmals zurück zum Anfang der Revolution. Sie werden es nicht glauben, aber tatsächlich versuchte der französische Staat zu Beginn der Revolution 1789 wieder eine Papiergeldwährung einzuführen, den Assignat. Den Ursprung des Debakels rund um den Assignat bildeten die französischen revolutionären Kriege. Neben den innenpolitischen Problemen wurde Frankreich in zahlreiche innereuropäische Kriege verwickelt. Um diese Kriege zu finanzieren, brauchte es Geld, viel Geld. Wie immer startete auch der Assignat vor über 200 Jahren mit großen Versprechen. Die Nationalversammlung übernahm 1789 de facto die politische Kontrolle in Frankreich. Nach dem Ende der königlichen Knechtschaft war das französische Volk nicht in der Stimmung, Steuern zu zahlen, geschweige denn höhere. Gleichzeitig leistete sich die Nationalversammlung jedoch horrende Ausgaben für öffentliche Projekte und für Brotsubventionen. Sie ahnen es bereits, viele Ausgaben, keine Einnahmen. Wie sollte das nachhaltig funktionieren? Der neuen Regierung war bewusst, dass ein Auslöschen der Schulden durch einen Staatsbankrott die Probleme nur vergrößern würde. Durch die Entmachtung des Königs hatte man sich bereits die meisten europäischen Königshäuser zum Feind gemacht. Wollte man nun auch noch die Banker in Amsterdam, Hamburg und Genua gegen sich aufbringen? Um weitere Projekte in der Zukunft finanzieren zu können, würde man wieder auf selbige Banker für neue Kredite zurückgreifen müssen. Eine Armee würde die neue Republik auch benötigen und irgendwer müsste sie bezahlen. Daher entschied sich die Nationalversammlung dafür, die Schulden der Königszeit zu honorieren. Die Frage war nur, wie? Wenn nicht durch Steuern höhere Einnahmen erzielt werden konnten, vielleicht durch Enteignungen? Nur, wer war reich genug, um die horrenden Schuldenberge zu begleichen? Und hier wird es pikant und wir sehen, dass Regierungen in Krisenzeiten von nichts zurückschrecken. 1790 entschied die mit großen Zielen gestartete Demokratische Volksversammlung Frankreichs kurzerhand, alle Grundstücke der Kirche zu beschlagnahmen und damit die Eigentumsrechte außer Kraft zu setzen. Sie hören richtig, die französische Regierung war so verzweifelt, dass sie selbst vor dem Hab und Gut der Kirche nicht Halt machte. Zur damaligen Zeit war das ein Unding. Ein Platz im Fegefeuer schien gesichert. Nun kann man darüber streiten, ob die Kirche nicht, wie die Monarchie selbst, das Volk über Jahrhunderte ausgebeutet hat. Jedoch sind private Eigentumsrechte und rechtliche Sicherheit die Grundpfeiler einer freien Gesellschaft. Die neue Währung, der Assignat, sollte durch die Grundstücke der Kirche gedeckt sein. Aber schon 1793 hatte die Regierung mehr Assignats in Umlauf gebracht, als die Deckung mit dem ehemaligen Vermögen der Kirche erlaubte. Selbst die Kirche war nicht reich genug, um die wieder ausufernden Staatsfinanzen finanzieren zu können. An dieser Stelle hätte die Regierung einsehen können, dass das Leid der Inflation nicht durch noch mehr Inflation zu heilen ist und andere Restrukturierungen nötig wären, um den Staatshaushalt zu sanieren. Jedoch heißt es nicht ohne Grund, die Revolution frisst ihre Kinder. Und so fiel auch die neue revolutionäre Regierung in alte Muster und versuchte durch immer mehr ausufernde totalitäre Maßnahmen das Unausweichliche zu verhindern. 1793 wurde der Wohlfahrtsausschuss gegründet, der in Wahrheit eine Organisation des Terrors und Schreckens war. Ziel war es, Feinde der Republik zu bekämpfen. Sie wurden in Tribunalen ohne Widerspruchsmöglichkeit verurteilt. Etwa 40.000 Menschen wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ebenfalls im Jahr 1793 versuchte man durch Preiskontrollen die Lebensmittelpreise zu drücken. In der Folge wurde aber noch weniger produziert, was die Nahrungsmittelsituation lediglich verschlimmerte. Die Regierung ergriff immer drastischere Maßnahmen. Ebenfalls 1793 wurde es unter Strafe gestellt, die in sich zusammenfallende Währung nicht mehr zu akzeptieren. Jeder Franzose, der wegen Verweigerung der Zahlung von Assignatgeld verurteilt wird oder es abgewertet genommen oder gegeben hat, wird mit 3000 Livre bestraft und das erste Mal für 6 Monate eingesperrt. Im Falle einer Wiederholung wird die Geldstrafe verdoppelt und er wird zu 20 Jahren Gefängnis in Ketten verurteilt. Doch keine Regierung der Welt kann das Greshamsche Gesetz aufhalten. Trotz der massiven Drohungen und Strafen durch die Regierung, oder sollte man eher sagen Diktatur, wollte niemand mehr die wertlosen Assignats annehmen. Greshamsches Gesetz. Wenn die Menschen das Vertrauen in das Geld verlieren, suchen sie immer nach Alternativen. Das bedeutet, gibt eine Regierung eine Parallelwährung heraus, bevorzugen die Menschen das Minderwertige gegenüber dem höherwertigen Zahlungsmittel und tauschen es aus. Dies gilt wirtschaftshistorisch schon seit jeher, wie folgendes Beispiel zeigt. So hatten die 25-Cent-Münzen Quarters der USA von 1932 bis 1964 einen Silbergehalt von 90%. Er wurde dann 1965 durch eine Münzreform auf 40% reduziert und 1970 schließlich durch eine Kupfer-Nickel-Legierung komplett ersetzt. Dies führte dazu, dass die ursprünglich wertvolleren Silbermünzen aus dem Geldkreislauf verschwanden, weil die Menschen sie lieber behielten und die wertloseren Kupfer-Nickel-Münzen ausgaben. Die Quarters, die vor 1970 und vor allem vor 1965 produziert worden waren, wurden ein beliebtes Sammelobjekt, das die Bürger massiv horteten. Bis heute. Durch den Silbergehalt bewahrten sie nicht nur ihre Kaufkraft, sondern sie stiegen sogar noch im Wert. Diese alten Münzen kosten heute ein Vielfaches ihres nominalen aufgedruckten Wertes. Der Materialwert ist weitaus höher und entwickelt sich heute mehrheitlich parallel zum Silberpreis. Es geht los ab 5 Euro. Seltene Münzen kosten sogar Hunderte, wenn nicht Tausende von Euro. 1796 überstieg das Volumen des Assignats die ehemaligen Edelmetallbestände Frankreichs um das 20-fache und die Preise hatten sich gegenüber 1796 teilweise um das 500-fache erhöht. Der Assignat war Geschichte, doch schon im Februar 1796 brachte man tatsächlich eine neue Papiergeldwährung hinaus, den Mandat. Das Umtauschverhältnis zum Assignat betrug 30:1. Im August 1796 waren bereits 2.500 Millionen Mandats gedruckt worden und die Währung hatte im Verhältnis zum Februar bereits 97% verloren. An diesem Punkt kapitulierte die Regierung endgültig vor den Gesetzen der Inflation und Mathematik und es kam zu einer feierlichen Zerstörung der Druckerpressen. Die Episode erinnert etwas an Deutschland während der Hyperinflation, bei der versucht wurde, durch die Druckerpresse die Kriegsschulden zu tilgen. Napoleon rettet die Nation. 1799 kehrte ein französischer General namens Napoleon Bonaparte von einer Militärexpedition in Ägypten zurück und löste durch einen Militärputsch die unbeliebte und finanziell am Boden liegende Republik ab. Napoleon besann sich wieder auf den Goldstandard. Ein Franc entsprach fortan 290,32 Milligramm Gold oder 4,5 Gramm Silber, was zu einer fixen Gold-Silber-Ratio von 1 zu 15,5 führte. Soldaten, Arbeiter und Händler sollten fortan nur noch in Gold bezahlt werden. Die neue Währung wurde unter dem Namen Gold Napoleons bekannt und etablierte sich als weltweite Währung. Unter dem Goldstandard sollte in der Folge Napoleon den halben Kontinent erobern. Der Niedergang. Zwar gelang es Napoleon durch zahlreiche Reformen, den französischen Staat grund zu erneuern und ein nachhaltiges Geldsystem zu etablieren, jedoch leiteten seine Feldzüge das Ende Frankreichs als dominierende Weltmacht ein. Nach dem desolaten Russlandfeldzug besiegelten 1815 alliierte Truppen unter der Führung Großbritanniens in der Schlacht um Waterloo das endgültige Ende der französischen Dominanz. Wichtigste Daten: 1720, Mississippi-Blase. Frankreichs erste Papiergeldwährung unter John Law endet im Kollaps der Mississippi-Blase. 1789, Revolution. Mit Auslöser der Französischen Revolution waren Inflation und ein durch Schulden finanzierter Staat. 1803 bis 1815, Napoleonische Kriege. Die Napoleonischen Kriege markierten das Ende der französischen Dominanz.